Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio CD Podcast. Lieber Gunther, dann sage ich bereits zum 13. Mal Research Rendezvous in meinem Studio. Servus.
Ja, servus Christian. Freut mich hier zu sein. Wir hatten das Follow-up ja vereinbart von Zürs und mittlerweile ist an den Märkten natürlich auch ein bisschen was passiert.
Ein bisschen was passiert ist eine gute Beschreibung für ein bisschen Wahnsinn, aber Bottomline ist ja nicht so viel passiert, das ist ja das Spannende. Was sagst du zu den Entwicklungen der vergangenen Tage?
Also ich glaube, es ist in Phasen verlaufen, man muss differenzieren. Am Anfang habe ich sehr viel, sagen wir mal, der Kursbewegungen auch als Gewinnmitnahmen abgesichert gesehen. Ich glaube, jeder, der die letzten Jahre im Aktienmarkt war, weiß, dass wir sehr, sehr gute Jahre hatten aus 5-Jahres-Sicht. Ja. Und auch Gold ist ja sehr gut gelaufen, hat am Anfang dieser Krise eigentlich auch verloren, was so das klassische Gewinnmitnahmen-Motiv ist und auch in Cash warten. Und ich habe es eigentlich erst als Neupreisung des Gewinnmargenausblicks gesehen. Und natürlich, in dieser Krise werden vor allem die großen Unternehmen, die börsengelisteten Unternehmen leiden, die werden das am meisten spüren. Naja, und dann kam natürlich in der letzten Woche doch mehr Sorge über breitere Verspannungen an den Finanzmärkten dazu, dass es nicht nur die Aktienmärkte betrifft. Und das ist ein Element, was ich auch weiter sehr kritisch beobachte, weil jede der größeren Krisen in den letzten 10, 20, 30 Jahren hatte was mit Verspannungen an den Finanzmärkten zu tun. Und das Schwierige ist, das hat dann auch realwirtschaftliche Auswirkungen. Und man sieht, dass die Fed doch hinter den Türen, glaube ich, eine sehr große Entschlossenheit gezeigt hat, Herr Trump nicht rauszukaufen und er damit selber handeln musste. Es wird spannend bleiben, ob es damit ausreicht oder nicht. Ich bin hier etwas vorsichtiger.
Wir haben uns ja ausgemacht, wir treffen uns in 14 Tagen wieder in der zweiten Woche. Also jetzt in der vergangenen Woche hat wieder mal beide Dip funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so mag, wieder als diesen Turnaround Tuesday gegeben, nachdem der Montag irgendwie der Panic Monday war. Wie stehst du zum Thema beide Dip? Es funktioniert meiner Meinung nach zu oft zuletzt.
Ja, es ist natürlich auch ein klassisches Muster solcher Kapitalmarktverwerfungen, dass kurzfristig das beide Dip vielleicht funktioniert, aber nur kurzfristig. Wenn man es sich sehr langfristig anschaut, kamen die größten Sell-Offs und Recoveries meistens eigentlich vor Bärenmärkten. Das müssen wir sozusagen mitdenken. Und zweitens natürlich, das klassische beide Dip setzt voraus, dass wir es eigentlich mit einer normalen Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun haben. Und gerade in den letzten 20, 30 Jahren hat uns sehr oft eine sinnvolle internationale Politikkoordination und oder die Notenbanken am Finanzmarkt eine Stabilität gekauft. Die Notenbanken sehen diesmal weniger ein Mandat, wirklich umfassend was zu tun. Ob es eine umfassende Politikkoordination gibt, bin ich vorsichtiger. Und es ist, dass Finanzmarktverwerfungen mit offensivem Großmachtwettbewerb einhergehen. Und hier gibt es zwei Herren, die beide über die 70 sind. Ich glaube, auf der einen Seite 78 Herr Trump, auf der chinesischen Seite 71. Zwei alte Herren, die sehr viel Ambitionen und politisches Kapital hier investiert haben. Also da bin ich derzeit persönlich etwas vorsichtiger, nach den Kursverlusten schon beide Dip auszurufen. Und vom aktuellen Bewertungsniveau haben wir natürlich auch noch etwas Downside, wenn man sich das wirklich anschaut.
In unserem allerersten Podcast, das war eine Börse-People-Folge, haben wir auch darüber gesprochen, dass du vor 6 Jahren auf einem längeren Austauschprogramm in den USA warst. Ist das jetzt für dich und für deine Arbeit und deine Meinungsbildung ein wichtiger Faktor?
Naja, auch im Nachhinein wahrscheinlich wertvoller und spannender, als ich gedacht habe. Ich habe damals natürlich viele Kontakte auch Richtung Notenbanken, Regulierungsbehörden in den USA knüpfen können. Und ich habe natürlich ein paar der Kontakte auch gehalten. Sie waren früher vielleicht auch eher auf Russland und Osteuropa fokussiert. Jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Und sie helfen mir zumindest bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Rationalität immer noch in das hineinzubringen, was passiert. auch wenn ganz klar signalisiert wird, das, was im Detail passiert, geht deutlich über das hinaus, was vielleicht in der Administration koordiniert ist, und das zeigt, dass Einzelpersonen das Heft in der Hand haben. Aber es zeigt sich, was sozusagen doch die Linie ist, die harten und unpopulären Maßnahmen kommen zuerst in der Trump-Politik, später soll es dann positive Agenten geben, auch für die Wirtschaft, den Kapitalmarkt. Schauen wir, wie lange die Durststrecke ist. Und eigentlich hat Amerika schon relativ viel erreicht, dass gewisse Zölle bleiben. Da hat sich jetzt jeder, glaube ich, damit angefreundet. Es wird Verhandlungen geben, wahrscheinlich wird Amerika erst ein paar Deals abschließen, vielleicht nicht gleich mit EU und China. Es wird potenzielle Vereinigungen geben entlang sozusagen der Eigeninteressen, und da hat eigentlich Trump und die Agenda schon relativ viel erreicht, dass wir uns mit sehr viel abfinden und wahrscheinlich auch sozusagen Amerika große Zugeständnisse machen. Das heißt, aus dieser Tangente heraus könnten wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten in ein positives Szenario gehen, wenn wir natürlich hier eine gewisse Übereinkunft finden. Aber was man nicht vergessen darf, auch hier paart es sich mit der Geopolitik, und zweitens gibt es immer noch die Idee, eine finanzielle Repression in den USA durchzusetzen, entweder national, das heißt vielleicht mehr Einflussnahme auf die Fed, und vielleicht gibt sich Herr Trump auch nicht immer zufrieden, dass der Anleihemarkt und die Fed ihm jetzt Grenzen aufgezeigt haben, oder finanzielle Repression international, Stichwort, dass gewisse Staaten vielleicht US-Staatsanleihen zu nicht sehr guten Konditionen kaufen sollen. Und dieses Thema finanzielle Repression ist noch nicht ausgestanden. Und wenn das Playbook so weitergeht, dass die harten Maßnahmen zuerst kommen, bevor dann die positiven Agenten kommen für die heimische Wirtschaft, will ich nicht ausschließen, dass da nochmal Störfeuer kommt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der US-Präsident akzeptieren kann, dass ihm der Anleihemarkt und die Fed eine Grenze gesetzt haben. Und das macht mich, wie auch vorher gesagt, etwas vorsichtiger für beide Dip im Moment.
Man kann jetzt natürlich ganz schwer konkrete Empfehlungen abverlangen, aber habt ihr irgendein Bigger Picture gezeichnet mit der Raiffeisen Research?
Also es ist derzeit sehr schwierig, in einem Szenario zu denken. Es ist keine Welt für ein Szenario, weil es geht zwar um gewisse rationale Agenten, die ich zuvor versucht habe zu skizzieren, Christian, aber es geht auch um sehr personelle Themen. Und insofern, wir haben letztendlich derzeit für uns 2 Bilder, entweder es eskaliert erstmal noch weiter und dann haben die Märkte auch noch mal einiges an, ich würde sagen, Abwärtspotenzial. Das heißt sicher bei einem S&P Richtung 4000, beim Eurostoxx wahrscheinlich auch noch mal Richtung 4000, 4400, muss man ganz klar sehen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch auf 12 Monaten die Vorkrisenstände erstmal nicht erreichen. Natürlich, es ist noch eine Deeskalation möglich und dann werden wir wahrscheinlich auf 12 Monate auch die Kursverluste wettgemacht haben. Aber wir sollten natürlich nicht nur hier auf die Aktienmärkte schielen. In diesen Szenarien heißt es natürlich einerseits keine Zinssenkungen USA, wenn man die Kuh vom Eis kriegt, bis zu 100 Basispunkte oder mehr USA. Und man muss eigentlich derzeit in beiden Szenarien denken. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Investoren derzeit einiges in Cash parken. Und Cash ist gar nicht so unattraktiv auf aktuellen Niveaus. Vor allem natürlich auch, wenn es in eine Abwärtsrichtung geht. Stichwort eben kurzlaufende Staatsanleihen. Und insofern sehe ich viele institutionelle Gelder durchaus erst auch mal on the sidelines und eben auch nicht im Buy-the-Dip, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde beide Tipps sowieso eher als Privatanlegerphänomen sehen. Machen das deiner Meinung nach Institutionelle auch ganz bewusst?
Wie gesagt, ich glaube, seriöse institutionelle Anleger und wenn ich mehr versuche, die Kapitalmarktbewegungen zu rationalisieren, sind derzeit in defensiven Fixed Income oder Cash unterwegs.
Ja. Blick mal auf den HTX. Wie bist du da zufrieden? Wie hat sich der geschlagen im internationalen Umfeld jetzt deiner Meinung nach?
Ja, Christian, wir sind ja beide irgendwo ein bisschen ATX-Fans. Es ist nicht immer ganz einfach wie mit dem österreichischen Fußball, aber ich glaube, der ATX hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Er ist jetzt nicht per se besonders hart getroffen, wenn ich ihn im europäischen Kontext oder auch im Vergleich zum DAX sehe. Natürlich, was schon ein bisschen schade ist, diese zyklische Erholungsstory, Mid-Cap-Industrie ist voll getroffen worden und die ein oder andere spekulative Wette natürlich auch. Wobei wir sind bei den Kursverlusten und bei den Kursbildern letztendlich im internationalen Vergleich und haben zumindest in der Krise nicht mehr verloren als Piers. Natürlich die ein oder anderen Player, Wienerberger, Voestalpine, Andritz, die genau dieser zyklische Erholungsstory waren, sind natürlich tief im Minus, zweistellig, auch der Verbund als defensiver Wert zweistellig. Aber man muss auch sagen, gewisse Werte sind weiterhin positiv, die Versicherungen, die Immobilienaktien, die natürlich zeigen, okay, es gibt hier auch defensive Werte und zweitens, wie wir immer gesagt haben, die österreichischen Immobilienaktien sind eigentlich relativ gut im internationalen Kontext zu sehen von Refinanzierungsprofilen und ähnliches, Asset Quality und die Aussicht, dass die Zinsen wahrscheinlich eher sinken als auf absehbare Zeit steigen, hat hier geholfen. Also insofern etwas schade, dass diese Big Picture Erholungsstory leider jetzt gefährdet ist, aber in Summe zumindest ein resilienterer Markt als gedacht.
Und ich möchte nochmal wiederholen, auch die Bautitel, die von der Größe jetzt schon im ATX sind und sicherlich eine Rolle spielen werden in der Überprüfung dann für den September, die haben ja auch eigentlich ihre Kursgewinne schön halten können im Großen und Ganzen.
Ja, und hier gilt auch das gleiche Bild, Christian, was ich auch vorher schon skizziert habe. Man muss natürlich auch gucken, von welchen Gewinnen kommen wir her. Ich meine, die gewisse Bauwerte sind ja bei 50-80% im Plus, je nachdem über die letzten sozusagen Jahressicht. Ja. Und wenn man jetzt mal mit 6% im Minus ist oder noch 3% im Plus, ist ja hier sozusagen auch keine Krise. Und das ist auch etwas, was mir bei der medialen Berichterstattung auf diese Kursgewinne, Verluste im Tageskontext etwas fehlt, dass man die Sicht auf die letzten 3 bis 5 Jahre zumindest auch mal hat oder zumindest das letzte Jahr.
Wir haben uns ja ausgemacht bei unserem 12. Treffen, dass wir das 13. früher machen, weil Zürs stattgefunden hat, eure große Investorenkonferenz, diesmal erstmals mit Odo, BHF. Ich glaube, ein spannenderes Umfeld hat man sich nicht vorstellen können. Ja, welche Eindrücke kann man da jetzt mitnehmen? Haben sich die Leute teilweise überhaupt konzentrieren können am Montag, Dienstag? Das More Shaky ist ja nicht gegangen eigentlich an den Börsen.
Also es war extrem sonniges und schönes Wetter, fast zu gut vielleicht für die Stimmung, muss man sagen. Aber was, glaube ich, sehr wichtig war, also es war keine unmittelbare Panik erkennbar. Ich glaube, niemand hat die Nerven weggeschmissen. Viele Unternehmen haben auch skizzieren können, wie sie gewisse Vorbereitungen getroffen haben. Die Zölle waren ja jetzt, auch wenn vielleicht von der Dimension anders als erwartet, sozusagen nicht ganz sozusagen eine Überraschung, dass derzeit Preisweitergaben übrigens auch noch ganz gut funktionieren. Bin ich zwar etwas skeptisch mittelfristig. Und was aber natürlich sehr wichtig war, viele Unternehmen sind gut in den USA aufgestellt, sehen die USA auch mittel- bis langfristig als wichtigen Wachstumsmarkt und stellen hier sozusagen nichts in Frage, aber zeigt natürlich auch, dass viele Player eigentlich seit Jahren sich auf eine vorsichtigere sozusagen Handelsagenda eingestellt haben. Und was ich natürlich schon etwas spannend fand, ich sehe mittelfristig schon Risiken, dass die Preisweitergabe nicht so einfach funktioniert. Erstens mal im Wettbewerb und zweitens natürlich, wenn Herr Trump das mitbekommt, dass die Preise sehr einfach weitergegeben werden. Also, dass hier sozusagen ein Preismonitoring oder auch eine Preisregulierung kommt, da bin ich etwas vorsichtiger. Ich glaube, sehr wichtig aber, dass viele Player weiterhin konstruktiv auf Europa sind und auch mittel- bis langfristig, auch in Bezug auf ihre eigenen Auftragsbücher. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Es war spannend. Es war auch sozusagen der Eigentümer von Odo BHF da, Philipp Odo, der natürlich auch ein europäischer Visionär und Denker ist. Und ich glaube, das Thema, dass eigentlich die europäischen Themen wichtiger sind als die Zölle, was sich die vorhergehenden Wochen abgezeichnet hatte, ist kurz etwas in den Hintergrund gedrückt, aber wurde auch wieder bestätigt. Was natürlich sehr wichtig ist, viele Player haben mittlerweile sehr klare Kommunikation und auch Fragen, wie sie im Bereich Militär und Dual-Use profitieren. Da durfte man in der Vergangenheit nie drüber reden. Jetzt muss man das in jeder Investorenpräsentation haben. Spannend, aber finde ich eine gute und spannende Entwicklung. Und ich glaube, es wird extrem wichtig sein. Die Q1-Ergebnisse werden am Markt nicht mehr groß interessiert, dass man einen Ausblick geben kann, sozusagen Guidance Q2, Q3. Was erwartet man Impact USA? Vielleicht auch in verschiedenen Szenarien. Und ich glaube, da wird sich vielleicht auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen in der Investorenarbeit, wer eben wie gut jetzt den Markt auch sozusagen guiden kann in dieser Unsicherheit, wo es hingeht. Was natürlich etwas schade ist, uns in Österreich trifft es nicht ganz so, weil wir leider fast nie Börsengänge haben. Aber ich glaube, obwohl die IPO-Pipeline in Europa ganz gut gefüllt war, wird es wahrscheinlich vor dem Herbst sicher nichts mehr und dann auch nur zögerlich. Ich glaube, das ist das Einzige, was wahrscheinlich etwas mit Bauchschmerzen zu sehen ist aus Sicht natürlich der Finanzindustrie. Und es betrifft nicht nur die europäischen Unternehmen jetzt. Ich glaube, es wird extrem wichtig, wie jetzt auch große Player wie Apple, Nvidia oder Microsoft eine Guidance geben in den kommenden Wochen und Monaten, aber keine Guidance geben. Ich glaube, das erwarten sich Investoren nicht. Das war, glaube ich, das, was ich so ganz klar mitgenommen habe. Aber spannend, wie sich viele Unternehmen auch durchaus konstruktiv vorbereitet haben. Und aber jetzt sozusagen keine unmittelbare Panik. Und ich teile das übrigens auch gesamtwirtschaftlich. Solange wir eine bröckelnde, vorsichtig langsam bröckelnde Nachfrage in den USA haben, keine Verspannungen im globalen Finanzsystem, sehe ich jetzt noch nicht die Zeichen Richtung Weltrezession. Das ist ein ganz anderes Szenario, als wir es die letzten großen Krisen hatten, wo wir es sozusagen mit gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschocks zu tun hatten in kurzer Zeit, teilweise auch weltweit. Das ist ein Nachfrageschock in der USA selber, der sich langsam in der Weltwirtschaft ausbreitet, wenn Herr Trump die Marktsignale gut verstanden hat, die wir diese Woche gesehen haben.
So, vielen lieben Dank, Gunther. Ich höre eine gewisse Resilienz raus, was die Unternehmen betrifft, die ihr in Zürs getroffen hat, was mich natürlich sehr freut. Wir beide machen uns jetzt noch über ein paar Fragen zum Besitz in österreichischen Aktien, eine Market Agent Studie, die wir dann am 13. Mai am österreichischen Aktientag vorstellen werden. Und ich glaube, wir treffen uns vorher noch einmal zu einem D&D Research Rendezvous.
Ich glaube, am Markt wird es nicht langweilig werden, Christian. Und ja, wir bleiben in Kontakt.
Wunderbar. Tschüss und Baba an euch da draußen.
Tschüss, Christian. Ciao.